Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Ja, der Klaus hat ja schon so ein bisschen vorweggenommen, worum es heute gehen wird. Ich weiß nicht, wie das bei euch so ist, wenn ihr Texte aus dem Neuen Testament habt. Ich finde, oftmals ist es gar nicht so leicht, diese Texte zu verstehen und in unser heutiges Leben zu übertragen. Ja, das liegt natürlich daran, dass die Zeit der Bibel schon recht lange zurückliegt. Es ist eine andere Kultur, in die das Ganze geschrieben wurde. Und das fällt uns manchmal recht schwer nachzuvollziehen. Aber das haben wir nicht nur beim Alten Testament, das haben wir auch beim Neuen Testament. Ja, auch da gibt es Aussagen, die sind vielleicht nicht ganz eindeutig, die werden von verschiedenen Glaubensrichtungen unterschiedlich ausgelegt, unterschiedlich interpretiert. Und je älter so ein Text ist und je weiter der von unserer Kultur entfernt ist, umso schwerer fällt uns dann ja der Transfer. Deswegen behandeln wir vielleicht das Alte Testament manchmal so ein bisschen stiefmütterlich und konzentrieren uns mehr auf das Neue Testament, was ja auch gar nicht so verkehrt ist. Immerhin leben wir ja im neuen Bund, dank Jesus Christus. Aber trotzdem haben uns auch die Texte aus dem Alten Testament eine ganze Menge zu sagen. Und ich finde, gerade an dem Text, um den es heute gehen soll, wird das in besonderer Weise deutlich. Hier wird eine ganz besondere Hoffnung ausgedrückt. Und zwar die Hoffnung auf den Messias, von dem wir auch gerade schon gesungen haben, auf den Retter, auf den Israel gewartet hat. Und zu Beginn des Textes heißt es, das Volk, das im Dunkeln wandelt, sieht ein großes Licht. Und ich glaube, das kann man sehr gut auf unsere Zeit heute übertragen. Ja, ich denke, in gewisser Weise wiederholt sich die Geschichte sogar. Ja, das Volk, das im Dunkeln wandelt, das sind wir auch. Wenn wir uns mal umgucken in unserer Gesellschaft, wie gottlos unsere Gesellschaft geworden ist, wie wenig die Menschen noch von der Bibel wissen, wie wenig sie noch von der Bibel wissen wollen. Das, was da so steht, das möchte man ja heute gar nicht mehr glauben. Aber auch für uns gibt es eine Hoffnung und ich finde, es ist bezeichnend, dass gerade jetzt in diesen Tagen so viele Leute wieder in die Kirchen strömen, um am Gottesdienst teilzunehmen. Offensichtlich ist diese Hoffnung auf den Messias, auf den Retter ja doch irgendwo tief in den Herzen verankert. Dieser Retter, auf den damals schon das Volk Israel gewartet hat, der wird einmal wiederkommen. Das ist unsere große Hoffnung. Also wie das Volk Israel auf die Geburt des Retters gewartet hat, so warten wir darauf, dass dieser Retter einmal wiederkommen wird. Und von daher wiederholt sich die Geschichte in gewisser Weise. Wenn dieser Jesus wiederkommen wird, das wird in diesem Text auch angedeutet, dann wird er seine Herrschaft antreten, Jesus als König. Ja, jetzt ist ja die Monarchie eine Regierungsform, die gibt es bei uns seit dem Ersten Weltkrieg so nicht mehr, aber in anderen europäischen Ländern hat sich das noch gehalten. Zwar nicht mehr so, wie das früher war, ist ein bisschen anders heute, aber wir kennen das trotzdem noch, es gibt in anderen Ländern noch Könige und Königinnen. Und auf viele Menschen hat das eine große Anziehungskraft. Und zwar längst nicht nur auf die Mädchen, die davon träumen, irgendwann mal Prinzessin zu werden, sondern irgendwie fasziniert das ganz viele Leute. Und ich muss euch jetzt ein Bekenntnis machen, in gewisser Weise interessiert mich das auch. Ja, so, ich kaufe mir jetzt nicht diese Klatschblätter und Revolver von der Revolverpresse oder so, um danach zu lesen. Aber im Internet findet man ja auch viele Infos darüber und ich ertappe mich immer mehr dabei, wenn ich da so eine Schlagzeile lese, ich klicke drauf und ich lese da mal nach. Liegt bei mir sicherlich daran, ich habe selber auch so ein bisschen blaues Blut in meinen Adern. Ja, wenn man meine Ahnenreihe zurückverfolgt, das geht tatsächlich zurück bis auf König Ludwig von Bayern, der das Schloss Neuschwanstein erbaut hat. Ist wirklich so. Und auf die Sissi, die große Kaiserin von Österreich. Klingt verrückt, aber es ist tatsächlich so. Das Dumme ist nur, ich habe da nichts von. Ich war vor ein paar Jahren mal in Füssen, wollte mir das Schloss Neuschwanstein angucken. Ich musste Eintritt zahlen, wie jeder andere auch. Weil nämlich mein Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Opa, keine Ahnung, wie viele Urs das sind, der hat sich zur Zeit der Reformation dem Martin Luther angeschlossen, ist aus der katholischen Kirche ausgetreten. Das war natürlich für seine Familie, das große deutsche Adelsgeschlecht der Wittelsbacher, absolutes No-Go. Und er wurde aus der Familie ausgeschlossen. Er musste sich ins Privatleben zurückziehen, ist großzügig abgefunden worden von der Familie, aber er musste seinen Namen ablegen, er musste einen bürgerlichen Namen annehmen und sich ins Privatleben zurückziehen. Und mit dem Namen hat er auch sämtliche Ehren verloren, die mit diesem Namen verbunden waren. Dieser Name drückt ja eine besondere Stellung aus, die du dann als Adel auch hast. Und deswegen heiße ich halt heute nur Rapp und meine Oma hieß Wittelmeier und nicht von Wittelsbach. Das hätte natürlich gleich ganz anders geklungen, aber ist leider so. Wir erleben das heute ja auch noch, ja, gerade im britischen Königshaus, da sind ja in den letzten Jahren ganz viele Kinder geboren worden. Und wenn man da mal so guckt, wenn man das mal so liest, die Kinder werden geboren, die kommen auf die Welt und haben dann gleich so Titel wie Earl oder Duke oder Prinz, ne, gleich von Anfang an, haben die direkt mit in die Wiege gelegt bekommen. Und ich finde das schon beeindruckend, die haben noch nichts geleistet, aber sind schon Prinz oder Duke oder was auch immer. Ja, die königliche Hoheit hat die Hosen voll. Königliche Hoheit muss mal Bäuerchen machen. Sie sind ganz normale Kinder, aber trotzdem total besonders. Und bei Jesus war das nicht anders. Als Jesus hier auf diese Welt gekommen ist, da war er ein Baby. Aber er war als der kommende Herrscher angekündigt. Und er trägt eine Vielzahl von Titeln, eine Vielzahl von Namen, die in dem Bibeltext vorkommen, um den es heute gehen soll. Ich möchte da mal vorlesen aus Jesaja 9, die Verse 1 bis 6. Das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht. Hell strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind. Du, Herr, machst Israel wieder zu einem großen Volk und schenkst ihnen überströmende Freude. Sie sind fröhlich wie nach einer reichen Ernte, sie jubeln wie nach einem Sieg, wenn die Beute verteilt wird. So wie du Israel damals aus der Gewalt der Midianiter gerettet hast, so befreist du sie dann von der schweren Last der Fremdherrschaft. Du zerbrichst die Peitsche, mit der sie zur Zwangsarbeit getrieben werden. Die Soldatenstiefel, die beim Marschieren so laut dröhnen, und all die blutverschmierten Kampfgewänder werden ins Feuer geworfen und verbrannt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen. Auf dem Thron Davids wird er regieren und sein Reich auf Recht und Gerechtigkeit gründen. Jetzt und für alle Zeit. Der Herr, der Allmächtige, wird dies eintreffen lassen. Leidenschaftlich verfolgt er sein Ziel. Vier Titel oder vier Namen von Jesus werden hier genannt. Und folglich hat meine Predigt natürlich auch vier Punkte. Bevor wir uns diese Titel jetzt aber im Einzelnen etwas genauer angucken, möchte ich noch mal kurz auf die Frage eingehen, warum kann Jesus diesen Titel eigentlich tragen? Ja, das war so die erste Frage, die mir in den Sinn kam, als ich diesen Text gelesen habe. Starker Gott, ewiger Vater. Das sind ja Titel, da wird man beim Baby erstmal stutzig. Er ist selber gerade geboren und dann ewiger Vater, starker Gott. Wie kann das gehen? Warum kann Jesus diese Titel tragen? Weil in diesem Baby Gott selbst auf die Welt kommt. Das heißt, in diesem Kind, in diesem Baby manifestieren sich die Eigenschaften des großen und allmächtigen Gottes und werden auf dieses Kind übertragen. Und das wird hier in diesen Namen ausgedrückt. Der erste Name, der genannt wird, ist wunderbarer Ratgeber. Jesus ist mein wunderbarer Ratgeber. Vielleicht stellt sich der ein oder andere die Frage, wenn er das hört, wie kann denn das sein? Wie kann denn Jesus mein Ratgeber sein? Wie redet Jesus denn mit mir? Zunächst einmal redet Gott zu uns durch sein Wort, durch die Bibel. Darin ist alles aufgeschrieben, was er jemals so über seinen Willen gesagt hat. Und wenn wir das beherzigen, was in der Bibel steht, dann kann unser Leben gelingen. Die Bibel ist eine erstklassige Anleitung dafür, wie unser Leben gelingen kann. Da steht der Wille Gottes drin. Und wenn wir das lesen und das beherzigen, dann haben wir viel rausgefunden über den Willen Gottes. Aber es gibt natürlich auch die spezielleren Fragen. Da findet man nicht unbedingt eine konkrete Antwort in der Bibel. Wenn es jetzt um Fragen geht wie die Berufswahl oder die Partnerwahl oder den Wohnort oder was auch immer, da findet man keine konkrete Antwort. Es gibt keine Bibelstelle, wo steht, Stefan, werd Bürokaufmann. Zumindest habe ich die nicht gefunden, als es für mich relevant war. Oder ich habe sie immer überlesen, aber das glaube ich eigentlich nicht. Also wie redet Gott in solchen Fällen? Zunächst mal ist es natürlich nicht auszuschließen, dass Gott auch in solchen Fällen durch die Bibel redet. Gott redet auch heute noch durch die Bibel. Und es kann sein, dass du, wenn du in einer Situation bist, dass du eine konkrete Frage hast, dass dir ein Vers wichtig wird und der Vers macht in deiner Situation jetzt gerade Sinn. Dann redet Gott auch so durch die Bibel zu dir. Aber er kann auch auf andere Weise reden. Er kann durch andere Menschen reden. Vielleicht durch einen Freund, durch einen Verwandten, durch einen Lehrer. Wenn du auf der Suche nach deiner Berufswahl bist, vielleicht auch durch einen Mitarbeiter in der Agentur für Arbeit. Okay, das ist eher unwahrscheinlich. Aber ich glaube, Gott kann auch durch Beamte reden. Bei mir hat das nicht gemacht, aber ich denke, dass es möglich ist. Vielleicht redet er durch deinen Jugendleiter, vielleicht redet er durch einen Pastor. Einfach durch jemanden, der dich kennt, der dich einschätzen kann und der dir dadurch einen Hinweis geben kann, in welche Richtung es bei dir gehen könnte. Vielleicht redet Gott auch durch Umstände zu dir. Gott kann deine Lebensumstände so gestalten, dass es relativ eindeutig ist, in welche Richtung es geht. So hat er das bei mir gemacht. Als ich mit der Schule fertig war, als ich mein Abi in der Tasche hatte, da habe ich gedacht, es könnte eine coole Idee sein, Bibelschule zu machen. Also habe ich hier in Wiedenest meinen Zivildienst gemacht und dann wollte ich eigentlich direkt da bleiben. Ich bin dann zu Matthias Schmidt ins Büro gegangen und habe mit ihm gesprochen und er hat gesagt, ich freue mich sehr, dass du dir das so überlegt hast und ich freue mich auch schon auf den Tag, an dem ich deine Bewerbung auf meinem Schreibtisch habe. Aber, hat er gesagt, ich glaube, das ist jetzt noch nicht der richtige Zeitpunkt. Irgendwie war er der Meinung, als er mein Abiturzeugnis gesehen hatte, es könnte im Berufungsausschuss Zweifel an meiner Lernbereitschaft geben. Keine Ahnung. Er hat mir dann geraten, nochmal nach Hause zu gehen und eine Ausbildung zu machen. Das ist mir damals nicht leicht gefallen. Ja, wir waren 5 Zivis und 4 davon haben an der Bibelschule angefangen. 2 für ein Jahr, 2 für 2 Jahre und die Nummer 5 ist wieder nach Hause gegangen und hat eine Ausbildung gemacht. Es ist mir nicht leicht gefallen, aber rückblickend muss ich sagen, das war richtig so. Ich war damals noch nicht so weit. Und dann habe ich die Ausbildung gemacht und in der Zeit haben wir geheiratet. Ich bin dann von der Firma übernommen worden, habe noch eine Zeit in dem Beruf gearbeitet und irgendwann klopft es wieder an, da war doch noch was, Bibelschule. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich das jetzt nicht mache, dann mache ich es wahrscheinlich nie mehr. Und dann habe ich angefangen dafür zu beten, ob das jetzt auch Gottes Plan für mein Leben ist. Und parallel zu meinem Gebet habe ich dann Bewerbungen verschickt. Ich habe überlegt, was könnte ich mir vorstellen. Ich habe gedacht, da Veranstaltungskaufmann wollte ich vorher schon werden, habe ich nur keine Stelle gekriegt. Könntest du ja eine Umschulung machen? Dann habe ich ganz viele Bewerbungen in dem Bereich geschickt. Eine ging auch nach Wiedenest, zu Babbel und Helga. Kam sehr schnell eine Absage, nehme ich euch aber nicht übel. Gott hatte andere Pläne. Ich habe mich auch beim 1. FC Köln beworben. Ich habe gedacht, das wäre doch ein cooler Arbeitgeber. Die wollten mich aber auch nicht. Ich bin aber trotzdem FC-Fan geblieben. Seit letzter Woche darf man da ja auch wieder drüber sprechen. Ne? Davor war das... Ja, um es kurz zu machen, egal wo ich mich beworben habe, es gab nur Absagen. Es war noch nicht mal eine Firma dabei, die gesagt hätte, ja, wir behalten ihre Unterlagen für den Fall, dass... Nein, gar nichts. Nur Absagen. Es gab eine einzige Zusage und die kam von Wiedenest. Also eindeutiger hätte Gott das für mich nicht machen können. Der hat alle Türen zugeschlagen, abgeschlossen, Vorhänge schloss vor... Und nur ein Weg war frei. Und diesen Weg hat Gott immer wieder bestätigt. Auch als die Bibelschule vorbei war, ist er da treu mit mir gegangen. Ich wäre ehrlich gesagt freiwillig niemals zur SRS gegangen. Hatte ich mir auch anders überlegt. Ich wollte in den Gemeindedienst gehen. Hat sich aber nicht ergeben. Ich habe mit 2 Gemeinden ganz konkrete Verhandlungen geführt. Eine Gemeinde haben wir besucht. Ich bin... dort gewesen, Wochenende, hab gepredigt, Jugendstunde gemacht und Gespräche geführt und die wollten uns wirklich gerne haben. Aber wir haben da keinen Frieden drüber gefunden. Irgendwie hat Gott uns das nicht geschenkt. Dann war eine andere Gemeinde, da hat sich das auch zerschlagen, weil die dann jemanden für Kinderarbeit einstellen wollten. Da habe ich gesagt, gut, dann bin ich raus aus der Nummer. Und dann bin ich bei SRS gelandet. Aber erst ein halbes Jahr, nachdem die Bibelschule fertig war. Ein halbes Jahr war ich arbeitslos. Das war auch wieder eine schwierige Zeit. Aber gerade diese Gewissheit, dass ich auf dem richtigen Weg bin, dass Gott mich zur Bibelschule geführt hat und das immer wieder bestätigt hat, die hat mir in dieser Zeit Kraft gegeben und Mut gegeben, weil ich wusste, dass ich auf meinen wunderbaren Ratgeber gehört habe und dass ich seinen Rat ernst genommen habe und diesen Rat in meinem Leben umgesetzt habe. Und diese Frage möchte ich an dich weitergeben. Wie ist das bei dir? Darf Jesus in dein Leben reinsprechen? Fragst du Jesus um Rat? Oder ziehst du lieber dein eigenes Ding durch? Was ist, wenn Jesus in dein Leben spricht? Vertraust du ihm dann? Und gehst du den Weg, den er dir zeigt? Auch wenn der Weg vielleicht ein anderer ist, als du dir das vorgestellt hast. So wie das bei mir war. Ich wäre nicht zur SRS gegangen. Aber in anderthalb Jahren feiere ich mein 10-jähriges Dienstjubiläum dort und habe viel Segen erlebt. Gehst du den Weg, den Gott dir zeigt, auch wenn du es anders geplant hättest? Bist du bereit, deine Wünsche und deine Ziele, deine Träume hinten anzustellen und dich der Herrschaft Gottes zu unterstellen? Der zweite Name, der Jesus dann gegeben wird, ist starker Gott. Wer ist Jesus für dich? Erlebst du ihn in deinem Leben als den starken Gott? Oder sehnst du dich danach, ihn so zu erleben, aber du erlebst ihn so einfach nicht? Ich glaube, dass die Art und Weise, wie wir Gott in unserem Leben erleben, eng damit verbunden ist, was wir für ein Bild von ihm haben. Welches Bild hat sich bei dir festgesetzt? Ist Jesus für dich der holde Knabe im lockigen Haar? Oder ist Jesus für dich der zerschundene Mensch, der blutüberströmt am Kreuz hängt? Oder ist dein Jesus real? Erlebst du ihn in deinem Leben? Ist Jesus für dich in der Krippe liegen geblieben? Ist er am Kreuz hängen geblieben? Oder ist er für dich der starke Gott, der in deinem Leben wirkt? Wie erlebst du Jesus? Wenn Jesus für dich das Kind in der Krippe geblieben ist, dann hast du vielleicht den Drang, dass du ihn gegenüber Freunden, Arbeitskollegen, Nachbarn, die über ihn lachen, verteidigen müsstest. Du musst Jesus nicht verteidigen. Jesus ist der starke Gott. Der kann sich selbst verteidigen. Wenn Jesus für dich am Kreuz hängen geblieben ist, dann könnte es sein, dass du Schwierigkeiten hast, eine liebevolle Beziehung zu ihm aufzubauen, weil du ihm gegenüber immer ein schlechtes Gewissen hast. Weil du immer dieses Kreuz, diesen kaputten Leib am Kreuz vor Augen hast. Dafür brauchst du kein schlechtes Gewissen haben. Für deine Sünde, ja. Aber Jesus hat das Kreuz aus Liebe zu dir gewählt. Und das Einzige, wohin das Kreuz dich führen sollte, ist tiefe Dankbarkeit. Oder ist Jesus für dich der starke Gott, der allmächtige Krieger? Ein Mann, der mit aller Macht, mit vollem Einsatz für dich kämpft, der alles in den Kampf wirft, was er aufzubieten hat. Wenn das so ist, dann hat das Auswirkungen auf deine Beziehung zu ihm, weil dann bist du bereit, auch wirklich alles für ihn zu geben, alles für ihn einzusetzen. Ich möchte euch ein Beispiel von mir erzählen, wo ich das erlebt habe. Ich habe im vergangenen Jahr an einem Charakterwochenende vom 4. Musketier teilgenommen. Und deshalb kann ich heute hier mit voller Überzeugung und Dankbarkeit in diesem roten Polo stehen, weil ich an diesem Wochenende Gott als den starken Gott erlebt habe. Ich habe schon lange Zeit gespürt, dass das für mich mal dran wäre, dahin zu gehen, habe das aber immer so vor mir hergeschoben. Irgendwann war aber dann der Zeitpunkt, dass ich gesagt habe, so, jetzt muss ich mich anmelden. Und dann kam das Wochenende immer näher und wir sind dann eines Tages losmarschiert und wir haben echt viele Kilometer zurückgelegt. Und irgendwann kam bei mir so der Moment, dass ich gedacht habe, boah, wie bescheuert bist du eigentlich gewesen, dass du dich hier drauf eingelassen hast. Ja, was hat dich da geritten? Was für eine dämliche Idee. Ich hätte zu Hause sitzen können, auf dem Sofa mit der Nicole, kühle Flasche Bier genießen, netten Film gucken, Gesellschaftsspiel, keine Ahnung. Alles wäre besser gewesen, als da im Wald zu marschieren, ehrlich. Und dann bin ich so rausgetreten aus der Gruppe, habe so am Rand kurz mit mir gehadert und gedacht, boah, wie blöd bist du gewesen. Und dann kam so eine innere Stimme, die gesagt hat, ey, es gibt in deinem Leben so viele Situationen, wo du aufgegeben hast. Hier und heute wird nicht aufgegeben, hier wird gekämpft. Und dann habe ich angefangen zu kämpfen. Und ich habe mich wirklich Schritt für Schritt, habe ich mich da die Berge hochgequält und gekämpft, bis ich zu dem Moment kam, wo ich gedacht habe, ich kann nicht mehr. Bis ich wirklich meine Waffen strecken musste und bis ich Hilfe annehmen musste. Und in dem Moment habe ich Gott als den starken Gott erlebt. Uns wurde im Vorfeld des Charakterwochenendes gesagt, dass wir uns ein Thema überlegen sollen, womit wir uns an dem Wochenende beschäftigen sollen. War bei mir nicht schwer, mir fiel sehr schnell was ein, was ich mitnehmen könnte. Ein Thema, wo ich seit Jahren dran bin, wo ich immer wieder gescheitert bin, was ich in der Seelsorge besprochen habe, aber immer und immer und immer wieder gefallen bin. Aber ich habe so die Zweifel gehabt, ich dachte, der arbeitet ja schon lange dran, Wunder kann so ein Wochenende ja auch nicht vollbringen. Also habe ich mir noch einen Plan B überlegt. Ja, wenn das mit dem Thema nicht klappt, dann könnte ich mich ja vielleicht auch mit was anderem beschäftigen. Aber es wurde sehr schnell deutlich, Plan B brauche ich nicht. Gott will hier dran. Und ich habe letzten Endes recht behalten, das Wochenende konnte keine Wunder vollbringen. Aber ich habe erlebt, Gott kann Wunder vollbringen. Ja, ich habe gekämpft und gekämpft und gekämpft. Und zwar ein Kampf, der unmöglich war. Ein Kampf, den ich unmöglich gewinnen konnte. Aber ich habe im Thüringer Wald erlebt, wie Gott, so wie es im ersten Buch Mose versprochen ist, wie Gott der Schlange den Kopf zermalmt hat. Gott hat mit meinem Problem aufgeräumt. Das habe ich nicht ich geschafft. Das war reine Gnade, aber seitdem habe ich Ruhe. Und als ich nach Hause kam, da war ich von heute auf morgen ein anderer Mensch. Nicht, weil ich so toll bin, nicht, weil ich großartig gekämpft habe, sondern weil Gott für mich gekämpft hat und weil er gesiegt hat. Gott ist mein starker Gott, mein starker König, der für mich kämpft. Und deshalb möchte ich euch sagen, ich weiß nicht, wie es in eurem Leben aussieht. Ich weiß nicht, an welchen Fronten ihr kämpft. Hört auf zu kämpfen. Hört auf, euch selbst einen abzubrechen. Ihr dürft mit euren Sorgen, mit euren Ängsten, mit euren Nöten, mit euren Problemen zu Jesus kommen. Nirgendwo sind sie besser aufgehoben als bei ihm. Der dritte Name, der hier erwähnt wird, ist ewiger Vater. Das ist für manchen vielleicht der schwierigste Name. Denn nicht jeder hat positive Assoziationen mit dem Begriff Vater. Wenn wir vom Vater sprechen, dann reden wir zuallererst mal von unserem irdischen Vater. Und darunter gibt es gute Väter und es gibt schlechte Väter. Manche leiden bis ins Erwachsenenalter unter dem, was ihr Vater ihnen angetan hat. Und das ist schlimm. Vielleicht sitzt sogar jemand hier, dem das so geht. Es ist wirklich schlimm, wenn das passiert. Es ist aber leider Realität in unserer Welt, dass es eben gute und schlechte Väter gibt. Aber gerade wenn du das erlebt hast, dass du einen schlechten Vater hattest, unter dem du leidest, ist es umso tröstlicher und umso wichtiger, die Wunden, die du mit dir rumträgst, von Gott verarzten zu lassen. Ich hoffe sehr, dass ich für meine Kinder ein guter Vater bin. Ich bemühe mich zumindest. Und ich bete jeden Tag dafür, dass Gott mir die Kraft und die Weisheit dazu gibt, ein guter Vater zu sein. Es gibt Tage, da gelingt mir das besser. Und es gibt Tage, da gelingt mir das schlechter. Aber ich denke, das ist normal. Ja, es gibt ja so Situationen, da geht es wahrscheinlich allen Eltern ähnlich, wenn man den Kindern plötzlich mit Verboten kommt oder mit Regeln, die gerade so überhaupt nicht in ihren Plan passen, dann kann es schon mal hoch hergehen. Ja, vielleicht kennt ihr auch so diese dunklen Seiten in euch. Wenn ihr so ein total barbarisches Verhalten an den Tag legt und euch dann zu Aussagen hinreißen lasst, wie: Es wird kein Fernsehen geguckt, solange dein Zimmer nicht aufgeräumt ist. Oder es gibt jetzt keine Süßigkeiten, du hast ja deinen Teller nicht aufgegessen, du bist doch satt. Ja, das sind so Situationen, da bekomme ich dann an den Kopf geworfen, du bist der gemeinste Papa auf der ganzen Welt. Kennt ihr das? Wir können ja mal eine kurze Abfrage machen. Gibt es hier noch ein paar gemeinste Papas auf der ganzen Welt? Meldet euch doch mal. Ja, ein paar sind da. Das ist schön, da muss ich mich nicht mehr alleine schlecht fühlen. Wunderbar. Das Verständnis der Kinder, wenn der Papa so handelt, ist ja natürlich getrübt. Ja, es gibt Situationen, da verstehen die das ein bisschen schneller. Zumindest ist es bei den Großen so. Wenn die sich da mal beruhigt haben und man redet dann hinterher nochmal mit ihnen drüber, oft verstehen die das heute schon und denken, okay, hat der Papa doch nicht ganz Unrecht gehabt. Manche Dinge verstehen sie erst später, vielleicht erst, wenn sie selber erwachsen sind, vielleicht auch erst, wenn sie selber Kinder haben. Es gibt ja so ein paar Klassiker, ne? Zum Beispiel die Tatsache, dass Mama und Papa sich erdreisten, so widerliches Zeug auf den Tisch zu stellen, wie Spinat oder Brokkoli, ja, oder Fisch. Ganz schlimm. Aber Fisch ist gesund. Habe ich noch in der Bibelschule gelernt. Das ist tatsächlich gesund. Auch große Kinder können sich noch über das Essen beschweren. Da muss ich dann die Köchin der Bibelschule noch mal vorne hinstellen und muss den Kindern erklären, warum Fisch gesund ist und dass das für das Gehirn auch nicht schlecht ist. Es ist tatsächlich gut. Und es ist nicht schlecht, es ist dagegen schlecht, sich ausschließlich von Schokolade und Gummibärchen zu ernähren. Und es ist auch keine gute Idee, jeden Tag zu McDonald's zu gehen. Ganz zu schweigen davon, dass das unglaublich teuer ist. Diese Erkenntnis kommt, so ist jedenfalls meine Erfahrung, tendenziell etwas später bei den Kindern. Ich warte noch drauf, dass sie kommt. Auch bei den Großen warte ich noch drauf. Aber die Motivation der Eltern hinter der ganzen Sache ist ja trotzdem eine gute. Ja, wir investieren da ja auch noch Geld. So ein Kilo Fisch ist teurer als ein Kilo Schokolade. Also wenn ich Ruhe haben wollte, würde ich ein Kilo Schokolade kaufen, würde das mit das auf den Tisch legen und dann hätte ich meine Ruhe. Aber kranke Kinder. Und von daher handle ich ja aus einer guten Motivation heraus, weil ich das Beste für meine Kinder will, auch wenn die Kinder das anders sehen. Aber ich bin mir sicher, eines Tages werden sie es verstehen und vielleicht werden sie dann sogar dankbar für den Fisch sein. Und so ist es bei Gott auch. Die Regeln, die Gott uns gibt, die sind ja nicht dazu da, um uns zu ärgern. Die sind nicht da, um uns einzuschränken, sondern sie sind dazu da, weil Gott am besten weiß, wie unser Leben gelingt. Gott ist der Schöpfer unseres Lebens. Und als Schöpfer hat er uns eine Anleitung für unser Leben gegeben, damit wir wissen, wie das Leben funktionieren kann. Was für ein Kind bist du für deinen himmlischen Vater? Bist du ein ständig meckerndes Kind? Hast du den gemeinsten Papa auf der ganzen Welt oder im ganzen Universum, wenn wir von Gott reden? Oder ist dir bewusst, dass der ewige Vater der liebende Vater ist, der um dein Wohlergehen besorgt ist? Und der vierte und letzte Name, mit dem Jesus hier vorgestellt wird, ist der Friedefürst. Jesus ist derjenige, der den Frieden bringt. Glaubst du das? Manchmal fällt es ja schwer, das zu glauben. Wenn man die Nachrichten einschaltet, wird man ständig mit Krieg und mit Terror konfrontiert. Wo ist denn der Frieden? Oder wir müssen noch gar nicht mal so groß denken, wir müssen ja gar nicht mal weltweit denken. Es reicht ja auch im ganz Kleinen. In 2 Tagen ist Weihnachten. Freust du dich darauf? Oder kriegst du innerlich schon wieder die Vollkrise, wenn du weißt, da kommt die ganze popelige Verwandtschaft vorbei? Es ist zwar traurig, aber es ist bittere Realität in unserer Welt. Solange diese Welt besteht, solange gibt es Streit, solange gibt es Neid, solange gibt es Krieg, solange gibt es Terror. Und warum ist das so? Weil wir Menschen Gott nicht vertrauen. Weil wir nicht auf den Rat des wunderbaren Ratgebers hören, sondern weil wir glauben, dass wir es selber besser wissen. Weil wir unser eigenes Ding durchziehen. Weil wir lieber selber kämpfen, als dass wir den starken Gott für uns kämpfen lassen. Es könnte ja sein, dass wir am Ende zurückstecken müssen. Und das wollen wir doch nicht. Weil wir nicht daran glauben, dass der ewige Vater uns liebt und dass er nur durch seine Liebe zu uns angetrieben wird. Sondern dass er uns einengen will, dass er uns den Spaß verderben will. Und solange das der Fall ist, solange wird es Neid und Streit und Missgunst und Krieg und Terror in der Welt geben. Und wir erleben Jesus nicht als den Friedefürst, nicht im Großen. Den endgültigen und ewigen Frieden wird er erst dann geben, wenn er wiederkommt und sein Friedensreich aufbaut. Aber wir können seinen Frieden auch heute schon erleben. Und zwar jeder ganz persönlich in seinem Herzen. Und so kann Jesus für dich ganz persönlich in dieser Weihnachtszeit zum Friedensfürst werden. Allerdings ist das an eine Bedingung geknüpft. Und diese Bedingung, die schwingt in diesem Namen schon mit. Jesus heißt Friedefürst. Was ist ein Fürst? Ein Fürst ist ein Herrscher. Ein Fürst hat das Sagen. Hat Jesus in deinem Leben das Sagen? Du kannst den Frieden Gottes nur dann in deinem Herzen spüren, wenn du ihm auch die Herrschaft über dein Leben überträgst. Was bedeutet das, unter der Herrschaft Gottes leben? Das bedeutet, Liebe zu leben. Das sind ganz zentrale Aussagen der Bibel. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele und deinem ganzen Verstand. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An anderer Stelle sagt Jesus, daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr Liebe untereinander habt. Liebe ist das prägende Erkennungszeichen von uns Christen. Leben wir diese Liebe, dann erfahren wir den Frieden Gottes in unseren Herzen. Was bedeutet das konkret? Ein Beispiel wäre Vergebung. Lebst du Vergebung? Vergibst du Menschen, die an dir schuldig geworden sind, oder trägst du das mit dir rum? Wie willst du denn Frieden erleben, wenn du nicht bereit bist, Vergebung zu leben? Jesus wurde von seinen Jüngern einmal gefragt, wie oft man eigentlich vergeben muss. Petrus schlägt 7-mal vor. Und ich bin davon überzeugt, er fand das schon viel. Ist ja auch viel. Aber Jesus sagt nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Und damit wollte er auch nicht sagen 490-mal und dann ist gut, sondern immer und immer und immer wieder, egal wie oft. Wenn du um Vergebung gebeten wirst, dann bist du Vergebung schuldig. Ein anderes Beispiel, in den 10 Geboten heißt es, du sollst Vater und Mutter ehren. Und jetzt denk nochmal an das bevorstehende Weihnachtsfest zurück. Vielleicht hast du gerade mir innerlich zugestimmt, als ich nach der Vollkrise gefragt habe. Schlägst du jetzt schon die Hände zusammen, wenn du an die Verwandtschaft denkst, weil du jemanden wiedersehen wirst an Weihnachten, den du gar nicht sehen willst? Dein Vater, deine Mutter, dein Bruder, deine Schwester, Oma, Opa, keine Ahnung wen. Da möchte ich dir sagen, ehre Vater und Mutter. Und nicht nur die, auch Oma und Opa und Tante und Onkel und dein Bruder und deine Schwester. Wie willst du den Frieden Gottes im Herzen spüren, wenn du nicht bereit bist, deinen engsten Verwandten offen zu begegnen, sie zu akzeptieren und ihnen liebevoll zu begegnen? Und ein letztes Beispiel dazu, in einem anderen Gebot heißt es, du sollst den Sabbat heiligen. Bei uns ist es heute nicht mehr der Sabbat, bei uns ist es der Sonntag. Und es ist zu einer guten Sitte geworden, so wie heute, dass wir sonntags zusammenkommen, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern, dass wir Gott anbeten, auf eine Predigt hören. Hoffentlich ist es nicht nur gute Sitte. Hoffentlich ist es nicht nur Tradition, sondern ein inneres Anliegen. Ja, das ist wichtig. Viele von euch kennen meinen Opa. Ich habe nach seinem Tod einige seiner Predigten gehört und er hat einen Satz ganz oft erwähnt in seinen Predigten. Das war ihm sehr wichtig. Und zwar hat er gesagt, das Wegbleiben von der Gemeinde ist der erste Schritt zum Abfall vom lebendigen Gott. Und das stimmt. Ich habe das in meinem Leben erlebt. Es hat eine Zeit gegeben, da bin ich sehr selten zur Gemeinde gegangen und habe mich weit von Gott entfernt. Und ich bin froh und dankbar, dass ich damals die Kurve noch gekriegt habe, dass ich wieder zurückgefunden habe zu Jesus und zu Gott und zur Gemeinde. Den Sabbat zu heiligen ist wichtig, damit wir uns wieder neu auf seinen Frieden ausrichten können. Du kannst es gerne für dich weiter durchgehen. Lies dir die 10 Gebote mal durch, lies dir die Bergpredigt mal durch. Und überleg, wie es um diese Bereiche in deinem Leben steht. Bist du bereit, so zu leben? Denn das bedeutet es, unter der Herrschaft Gottes zu leben. Seine Regeln zu beachten, seine Regeln zu befolgen. Und nur wenn du dazu bereit bist, dann kannst du seinen Frieden in deinem Leben, in deinem Herzen spüren. Aber das Schöne ist, Gott erwartet von uns zwar, dass wir bereit sind, das zu tun. Aber er erwartet nicht, dass wir perfekt sind. Wir dürfen Fehler machen. Wir dürfen scheitern und wir dürfen wieder von vorne anfangen. Auch das wird hier deutlich, was über Jesus gesagt wird. Ein Kind ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Ein Kind. Überlegt euch das mal. Der große, allmächtige Gott kommt als Säugling, als Baby auf diese Welt. So sehr hat er sich erniedrigt. Wenn du den Auftrag gehabt hättest, dir zu überlegen, wie kann man die Welt retten? Du hättest dir wahrscheinlich was anderes überlegt, oder? Irgendwas Großes, irgendwas Spektakuläres. Gott schickt ein Baby. Und dieses Baby, das liegt da in der Krippe in völliger Armut. Aber dieses Baby ist wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Damit kann das Baby noch gar nichts anfangen. Der kann noch nicht mal sprechen. Wie will der denn wunderbarer Ratgeber sein? Der kann noch nicht mal laufen. Wie will der für mich kämpfen? Aber all das, was diese Namen sagen, liegt schon in diesem Kind drin, weil Gott selber es in dieses Kind reingelegt hat. Und Gott selber wird es in diesem Kind zur Entfaltung bringen. Jesus ist gewachsen. Jesus ist älter geworden, Jesus ist reifer geworden und er ist in seiner Berufung gewachsen. Und genau so handelt Gott heute auch noch. Gott hat auch in dich viele wunderbare Dinge reingelegt. Vielleicht kannst du jetzt noch gar nichts damit anfangen, aber du darfst wachsen, du darfst reifen. Gott hat damals sein Baby geschickt und keine große Engelsmacht. Und Gott sucht auch heute keine großen Helden, sondern Gott sucht die Kleinen, die Schwachen. Gott gefällt es, sich in den Schwachen zu offenbaren. Die Frage ist also nicht, was kannst du bringen, sondern die Frage ist, was bist du bereit einzusetzen? Gott gibt dir die Möglichkeit, heranzuwachsen. Gott gibt dir die Möglichkeit, zu reifen und Fehler zu machen. Bist du bereit, dich diesem König zu unterstellen? Bist du bereit, unter seiner Herrschaft zu leben, um ihn dann erleben zu dürfen als den wunderbaren Ratgeber, den starken Gott, den ewigen Vater, den Friedefürst? Dann wird er dein Leben nachhaltig beeinflussen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.